Danke, lieber Rolf, dass du Erklär mir die Welt neu unterstützt, sogar als Förderer. Herzlichen Dank dafür. In letzter Zeit ist die Zahl der UnterstützerInnen wieder etwas gesunken auf 423. Das gefällt uns und mir natürlich nicht. Wäre unsere Mission also, die Welt möglichst vielen Menschen besser verständlich zu machen, supporten möchte, geht auf erklärmir.at/support. Dankeschön. Ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ums Bücherschreiben und das Leben als Autorin und darüber rede ich mit Caroline Wahl. Hallo.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Hallo liebe Caro, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ja, gern. Also ich bin Caro, ich bin Autorin seit jetzt, glaube ich, guten 2 Jahren, habe 22 Bahnen und Windstärke 17 veröffentlicht und ja, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen. Jetzt kommt Ende August mein 3. Roman raus, da freue ich mich drauf und ja, bin jetzt hauptberuflich Autorin und genieße das sehr.
Fein, ich freue mich auch auf dein 3. Buch. Ich bin ein Groupie.
Ah, schön.
Und du schreibst erst seit 2 Jahren Büchern, aber du hast schon 500.000 oder so davon verkauft, ist auch ganz okay, oder?
Ja, ist ganz okay. Ja, läuft gut. Ja, kann mich nicht beklagen.
Caro, ich habe so überlegt, worüber will ich mit dir reden? Und mich haben deine Bücher total abgeholt. Ich weiß nicht, was es daran war, aber die Welt, die du da erschaffst und die Charaktere haben mich einfach oder flashen mich nach wie vor. Und ich hatte so das Gefühl, also wir kennen uns jetzt circa 10 Minuten, aber ich habe so das Gefühl, ein bisschen kenne ich dich schon oder vielleicht sogar ein bisschen besser, dadurch, dass ich deine Bücher gelesen habe. Glaubst du, ist das eine Projektion oder stimmt das?
Also ich glaube definitiv, dass man mich sehr gut kennenlernt, also mein Wesenskern, wenn man meine Bücher liest, wahrscheinlich am besten. Weil die, ja, natürlich das, was ich schreibe, was ich erzähle, das sind die Dinge, die mir irgendwie wichtig sind und die mich beschäftigen auf irgendeine Art. Und auch wenn es Figuren sind, die eine ganz andere Lebensrealität haben, ist das, was diese Personen oder diese Figuren antreibt, denken und so weiter, immer was, was irgendwie auch was über mich aussagt. Deswegen finde ich das auf jeden Fall immer wichtig und ich erwarte das irgendwie von Mitmenschen, was sehr dreist ist. Also wenn ich jemanden kennenlerne und man mag sich und dann erfahren die, dass ich Bücher schreibe, dann erwarte ich eigentlich auch, dass sie die lesen, dass die mal reinlesen, einfach aus Neugier. Weil ich dasselbe, also wenn ich jemanden kennenlernen würde oder wenn ich Menschen kennenlerne, die auch schreiben und ich die mag und denke, oh, ich möchte die mehr kennenlernen, dann ist der erste Schritt auf jeden Fall in die Buchhandlung gehen und dieses Buch kaufen und mal schauen, wie die so ticken. Auch mit ein bisschen Angst, dass man das doof findet, aber ja, ich denke, dass man mich am besten kennenlernt, wenn man meine beiden Bücher liest oder schreibt vielleicht auch.
Und du meinst das jetzt bei romantischen Partbegegnungen oder generell bei Menschen, die in dein Leben kommen, wie auch immer? Hättest du gerne, dass die deine Bücher lesen?
Also generell und bei romantischen im besonderen Ausmaß. Also da erwarte ich es noch mehr, aber grundsätzlich einfach.
Und was für Erfahrungen hast du da damit gemacht?
Naja, also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass mal Menschen dann nicht so neugierig waren und nicht so reingelesen haben. Und das hat dann auch einfach auch nicht so von der Chemie gepasst, glaube ich, wenn man auch so unterschiedlich tickt. Und bei anderen habe ich halt einfach gemerkt, dass die, also wenn man so beisammensitzt, dass das dann auch so ist, wie du sagst, dass die auch, glaube ich, das Gefühl haben, dass sie mich so ein bisschen besser checken und kennen.
Mhm. Ja. Ja, voll faszinierend.
Ja, ist auch ein bisschen, glaube ich, unsympathisch, dass man das so sagt, dass man erwartet, dass die Menschen mein Buch lesen, wenn sie mich kennenlernen. Aber ja, wenn man sich kennenlernt, dann ist man doch auch neugierig auf das Leben des Gegenübers irgendwie.
Voll, und das ist ein großer Teil von deinem Leben, Schreiben.
Ja, und da muss man auch nicht so viel erzählen. Ich habe auch gar nicht so viel erlebt und ich glaube, dass diese Welten, die ich mir dann durch Schreiben irgendwie aufbaue, dass die viel mehr über mich aussagen als zum Beispiel, ja, ich habe das und das studiert, ich habe dort und dort gearbeitet. Ich finde, das sagt viel mehr aus als irgendwelche Daten oder Fakten.
Hast ja noch ein bisschen Zeit, um was zu erleben.
Ja, oder zu schreiben. Mir macht es ja viel mehr Spaß. Also nicht viel mehr Spaß, aber es ist jetzt gar nicht so mein Ziel, jetzt möglichst viel zu erleben und so am Limit zu leben, möglichst viele Orte zu sehen. Natürlich möchte ich Orte sehen und unterschiedliche Menschen kennenlernen, aber das Schreiben ist auf jeden Fall auch so eine Tätigkeit, die mir sehr viel gibt und die mich im Zusammenspiel mit dem Erleben einfach auch sehr ausfüllt.
Glaubst du, muss man immer wieder neue Dinge erleben, um dann laufend auch Bücher schreiben zu können? Also um sich davon auch inspirieren zu lassen?
Ich glaube, dass man nicht unbedingt Dinge erleben muss. Ich glaube aber, dass man offen durch die Welt gehen muss und vor allem offen in Bezug auf Menschen, auf die Geschichten, empathisch irgendwie viel beobachten, gar nicht unbedingt erleben. Einfach offen sein und ein Gespür oder eine grundsätzliche Neugier aufs Leben zu haben. Und eben auch offen für Menschen sein, die eben andere Dinge erleben als man selbst. Weil man muss nicht immer alles erleben, über das man schreibt.
Ist dir das in den Schoß gelegt worden, so diese Offenheit und Beobachtungsgabe?
Ich glaube, vielleicht ein bisschen in Schoß gelegt worden, aber dann auch durch die äußeren Umstände. Also ich habe als Kind immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, FreundInnen zu finden und in Gruppen irgendwie einen Platz zu finden. Und dann wurde diese Beobachterin-Position und Außenseiter-Position irgendwie immer stärker, beziehungsweise habe ich immer mehr akzeptiert und schon als Kind einfach viel beobachtet, viel mich gefragt, wie ist es so, weiß nicht, so zu leben? Warum haben die so Spaß in dieser Gruppe? Einfach so viele Fragen gestellt und viel vor allem im Kopf ausgemalt, vorgestellt und nebenbei eben auch viel gelesen und viel in, dadurch durchs Lesen in andere Lebensrealitäten eingetaucht. Mhm. Ich glaube schon, diese Beobachterposition, das ist schon in die Wiege gelegt. Also ich, das macht mir auch nicht immer Spaß, aber es ist einfach was ich immer mache und was mir auch so genügt irgendwie und was ich auch brauche, um zurechtzufinden. Und am Anfang war es, glaube ich, oft so, dass ich das nicht so akzeptiert habe und dachte, da fehlt irgendwas und es kommt meine Zeit, es kommt so meine Gruppe, mein Freundeskreis, so vielleicht im Studium oder in der Oberstufe. Und ich glaube, inzwischen habe ich einfach akzeptiert, dass das nie so richtig kommen wird. Also dass ich irgendwie, das ist so meine Rolle so ein bisschen, dass ich da so, keine Ahnung, so ein, vielleicht so eine Figur des Dritten irgendwie ausfülle. Aber das ist okay. Also es ist okay. Ich muss nicht so eine feste Gruppe haben. Ich glaube, ich brauche so meine Familie als Anker, dass ich die einfach habe, dass ich weiß, ich kann da immer zurückkehren, immer, die sind da, die sind so meine Gruppe, aber sonst ist es auch okay, dass man da so ein bisschen heimatlos ist.
War das für dich auch schon so okay, bevor du so erfolgreich wurdest?
Nee,
oder
gar
hat
nicht.
Das jetzt so geholfen, so quasi, jetzt kann ich kann machen, was ich will und sein, wer ich will, weil...
Ja, voll, also gar nicht, es war gar nicht so, es war wirklich immer auch so, wirklich so ein Abwarten und als ich dann auch nach dem Studium in die Berufswelt eingetaucht bin, habe ich auch gemerkt, das ist überhaupt nicht meins, auch zum Beispiel diese Arbeitsdynamiken, dass man danach noch irgendwie, weiß nicht, sich trifft zum Afterwork-Drink oder so, ich habe einfach gespürt, dass ich mich da wie so eine Statistin fühle und das habe auch gemerkt in den Städten, wo ich gewohnt habe, dass ich in dem Moment schon, wo ich in diese Städte gezogen bin, schon gespürt habe, dass ich hier nicht lang bleiben werde und dass es nicht mein Ort ist und dass ich auch jetzt eigentlich auch keinen Kleiderschrank und Bücherregal kaufen muss, weil Kleiderstange reicht erstmal, weil ich eh nicht so lang da sein werde. Und jetzt mit dem Schreiben habe ich so nicht einen Ort eben gefunden, wobei ich mich in Kiel schon recht wohl fühle und denke, dass ich da länger wohnen könnte, wahrscheinlich auch, weil ich mit dem Schreiben so ein bisschen zu Hause gefunden habe und so. Jetzt macht alles so ein bisschen mehr Sinn, was vorher keinen Sinn gemacht hat. Und das ist schon so ein Glück, was ich jetzt gefunden habe.
Voll das Geschenk, dass das dann auch noch klappt und nicht. Es gibt ja auch viele Leute, die sehr gerne schreiben und die dann immer nur von der Mama gelesen werden.
Ja, und das ist also mega wichtig.
Voll.
Also dieser finanzielle Aspekt, gar nicht, dass ich reich sein möchte oder so, aber es ist einfach so eine Freiheit, die man hat. Ich könnte nicht einfach sagen, ich schreibe jetzt von morgens bis abends, wenn das finanziell nicht laufen würde. Das ist extrem wichtig Und ich bin auch sehr dankbar dafür und weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Und werde auch dafür kämpfen, dass das so bleibt. Dass ich weiter diese Freiheit habe, so ein freies Schriftstellerinnenleben zu führen.
Aber war es dann so, dass du darauf hingearbeitet hast? War das so dein großer Traum? Ich möchte mal so leben, wie du jetzt lebst? Oder ist das so passiert und dann cool?
Ich glaube, es war vielleicht so ein Traum, den ich mich nie getraut habe auszusprechen. Also ich habe immer sehr viel gelesen und für mich geschrieben, aber nie mit der Ambition, Schriftstellerin zu werden, weil ich einfach nie wusste, dass ich so drauf habe, wie ich es drauf habe. Also ich hatte nie jemanden, der mitgelesen hat oder der mich darin bestärkt hat, zu schreiben. Und als ich dann in Verlagen gearbeitet habe, dachte ich, ich möchte jetzt auch mal versuchen. Es gibt so viele, die es versuchen. Und da ist, glaube ich, das Selbstbewusstsein so ein bisschen gekommen, beziehungsweise auch in einer auswegslosen Lage. Ich war dann in so einem Verlagsjob in Zürich, wo ich mich gar nicht wohl gefühlt habe, wo ich auch gespürt habe, es ist richtig scheiße und du bewegst dich gerade in eine falsche Richtung. Und dann dachte ich, wenn dann jetzt, schreibst jetzt einen Roman von Anfang bis Ende und habe mich dann abends und am Wochenende hingesetzt und diesen 22-Bahn-Roman geschrieben und auch gleich die ersten Seiten einer Agentur geschickt, damit ich irgendwie so eine Bestärkung hatte und Bestätigung, dass das nicht voller Mist ist, an dem ich da sitze und dem ich meine ganze Freizeit widme. Und dann hat es alles irgendwie geklappt. Aber nee, dieser Traum, der ist, glaube ich, echt so ein Jahr vor 22 Bahnen war der so wirklich präsent in meinem Leben. So jetzt oder nie. Ich dachte, man wird auch immer älter und ich muss es jetzt probieren und nicht immer aufschieben.
Ja.
Ich glaube, dadurch hat es auch so eine Dringlichkeit. Also ich glaube, manchmal braucht man so auswegslose Lagen wie dieser Job in Zürich, dieser Ort, wo ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe, wo ich wirklich einfach, wenn ich jetzt schon daran denke, so ein beklemmendes Gefühl habe in der Magengegend und im Hals. Ich glaube, solche Situationen sind manchmal so Katalysatoren, die dann so Kräfte in einem hervorrufen, die man gar nicht kannte. Und dass man dann auch sowas ganz schnell schafft, obwohl es einem auch gar nicht so gut geht, finde ich dann auch immer, ja, so rückblickend auch fühlt sich so. Also ich denke immer so, ich könnte es nicht nochmal schaffen. Aber es ist so, es wirkt so, weiß nicht, dass man sich so schwer vorstellen kann, dass man das so alles geschafft hat in der Lage.
Hast du eine Idee, wie, wo du jetzt wärst oder machst du persönlich, wenn das nicht geklappt hätte, wenn vielleicht das Buch veröffentlicht worden wäre, aber sich niemand dafür interessiert hätte?
Ich glaube, dann würde ich irgendwo arbeiten, wahrscheinlich in einem Verlag oder in einer Agentur. Wäre so eine austauschbare Pressereferentin oder vielleicht so eine Texterin. Und ich glaube, wäre unglücklich, mehr oder weniger unglücklich wahrscheinlich. Und würde es aber, glaube ich, nebenher vielleicht, weil ich weiß nicht. Also wenn es veröffentlicht worden wäre und einfach nicht erfolgreich gewesen wäre, würde ich auf jeden Fall weiterschreiben und ja, es immer wieder probieren. Aber ich glaube schon, dass das auch was ist, was einem den Mut und das Selbstbewusstsein schnell nimmt, wenn es eben nicht so läuft. Und man eben nicht so LeserInnen findet mit seinen Texten. Gibt mir schon sehr viel Sicherheit zu wissen, dass die Texte ankommen und von unterschiedlichen Menschen gelesen werden. Und dass die Geschichte, die ich geschrieben habe, die mir beim Schreiben sehr viel gegeben hat in der schweren Zeit, dass die Menschen auch was gibt, das gibt mir schon eine sehr große Sicherheit, die ich sonst wahrscheinlich nicht hätte.
Was hat dir das gegeben beim Schreiben?
Total viel. Also mir ging es da wirklich gar nicht gut und das Schreiben am Abend und am Wochenende war natürlich anstrengend, aber auch ein Schutzraum. Also diese Welt der beiden Schwestern, die ein Schicksal haben, mit dem man nicht tauschen möchte. Also die haben eine alkoholkranke Mutter, sind in so einer Kleinstadt und haben echt schlechte Startvoraussetzungen. Also man will eigentlich nicht tauschen mit denen. Aber trotzdem schaffen die beiden es irgendwie, sich so eine schöne Welt aufzubauen und eben auch trotz allem die schönen Dinge im Leben zu schätzen. Und ich glaube, durch Tilda und Ida habe ich das eben auch wieder gelernt und diesen Weg dahin zurückgefunden. Und ich werde manchmal auch gefragt, wie ich mir den Erfolg erkläre. Und ich finde die Frage eigentlich doof, weil ich finde, ich muss die nicht beantworten. Aber ich habe inzwischen mir eine These erarbeitet. Und ich glaube, es ist genau das. Also die Geschichte gibt den LeserInnen das, was sie mir auch gegeben hat. Also Hoffnung, Bock aufs Leben, dass es immer wieder aufwärts geht. Und ja, dass es trotz allem immer zumindest ein bisschen schöner draußen ist und dass man das nicht vergessen darf. Ja. Und dass Menschen cool sind, also dass man sich auf Menschen einlassen soll und sich gegenseitig helfen soll und zuhören und helfen und erzählen, das ist irgendwie trotz allem zusammen meistens ein bisschen leichter ist als allein.
Mhm. Voll schön. Ich glaube, das hat es mir auch gegeben. Ich bin jetzt gerade bei Windstärke 17 in der Mitte circa.
Oh,
ich finde auch diesen Ort so schön, wo die Ida jetzt ist bei Knut und Marianne. Das ist, kann man so richtig... Ja,
ja, da lehnt man sich auch zurück. Ja.
Voll. Ich war zu Beginn, also ich habe 22 Bahnen aufgesaugt und geliebt. Und ach, also es hat bei mir genau das gemacht, was du beschrieben hast. Und ich hab mich selber so identifizieren können, weil mein Leben auch nicht immer leicht war. Und aber diese Resilienz der beiden Schwestern und vor allem von Tilda hat mich sehr abgeholt und immer gedacht, das ist so, was für mich auch das gute Leben ausmacht. So, es passiert viel Kacke im Laufe eines Lebens, ob man möchte oder nicht. Aber die lassen sich nicht davon aufhalten. Und es ist auch nicht so eine, ja, so Pseudo- Guru-mäßig live your life von eat, love, pray oder so, sondern irgendwie so realistisch, echt, finde ich, so wie man das... Ja, und dann habe ich Windstärke 17 angefangen, schon vor längerem. Und ich mich so gefreut auf das Buch und dann habe ich angefangen zu lesen und gedacht, Alter, das ist jetzt aus der Perspektive von Ida und ich wollte unbedingt noch bei Tilda bleiben und habe es weggelegt, war urenttäuscht.
Oh nein!
Habe es aber jetzt wieder angefangen und dann auch gleich wieder geliebt. Also ich finde auch das, auch den Kopf und den Blick von Ida toll.
Ja.
Bist du mehr Tilda oder Ida?
Ida. Also mir hat es voll Bock gemacht, mich dann in Idas Perspektive reinzuschmeißen, weil es so eine ganz andere Energie ist, weil die so wütend ist, traurig und gleichzeitig auch so diese kindliche Lust am Leben hat. Mhm. Und dieses, dass sie im Gegensatz zu Tilda, die ja doch sehr strukturiert ist und wo man beim Schreiben und beim Lesen wahrscheinlich irgendwie das Gefühl hat, dass sie das irgendwie alles mehr oder weniger hinkriegt, dass das ein mehr oder weniger gutes Ende nehmen wird, ist Ida genau das Gegenteil. Die testet die ganze Zeit Grenzen aus, überschreitet Grenzen, klaut, macht nur Scheiße. Und es hat schon Bock gemacht, mit der dann auf Rügen klarzukommen und auf Marianne und Knut zu treffen. Aber ich glaube, das Schreiben hat auch so Bock gemacht von Windstärke 17, weil ich eben auch wusste, das wird auf jeden Fall ein Buch. Ich kann mich da jetzt voll reinschmeißen. Das wusste ich aber 22 Bahnen nicht so. Auch habe mich trotzdem voll reingeschmissen, aber Windstärke 17 konnte ich dann so in vollen Zügen genießen, diesen Schreibprozess.
Weil der Druck weg war?
Ja, weil es so ein positiver Druck war. Ich bin grundsätzlich, glaube ich, gar kein Mensch, der Druck mag und solche Situationen, also im Studium, in der Schule und im Arbeitsleben, weil es habe immer funktioniert, aber fand Druck jetzt nicht geil oder dachte, brauche ich, cool, ich brauche Zeitdruck oder so. Aber jetzt so beim Schreiben, dieser Druck oder diese Lust, diesem Erfolg nachzueifern oder nochmal was draufzusetzen, die macht Bock, also gefällt mir. Das ist so der erste Druck, den ich cool finde. Mhm. So sich auch jetzt, keine Ahnung, beim neuen Text auszuprobieren, gucken, was so geht, vielleicht auch mal auf ihr Wege zu kommen. Und ja, so ein bisschen, ja, das voll auszukosten, diese jetzige Position, die ich habe.
Wie bemisst du das dann so quasi nach einem drauf zu setzen? Woran willst du dann nochmal so viele Bücher verkaufen?
Nee.
Willst du tolle Kritiken und Preise? Willst du selber dir denken, das ist noch besser geworden?
Also ich glaube, das ist es, dass man sich diese Ziele immer wieder neu definiert. Also ich Verkaufszahlen, ich glaube, ich stand jetzt mit beiden gleichzeitig auf Platz 1, das werde ich jetzt nicht toppen können wahrscheinlich. Und das war jetzt schön, aber das gibt einem auch nicht so viel, diese Zahlen. Und ich glaube, darum geht es, sich auszuprobieren auch. Ich glaube, vor allem erzählerisch auszuprobieren, was geht so, was möchte ich machen, was kann ich? Und dann auch so neue Ziele stecken. Ja, mal, ich möchte auf jeden Fall mal für den Deutschen Buchpreis nominiert sein. Da gerne auch auf der Shortlist stehen. Und ja, so Sachen. Sich da einfach so einen Platz zu erkämpfen in der Literaturszene, dass man einfach nicht vergessen wird und dass man so einen Weg geht. Mhm. Dass ich jetzt nicht 21 Bahnen Windstärke 17 nach dem anderen raushau. das auf jeden Fall ist nicht mein Ziel.
Aber so diese, dass du dich quasi, dass man deinen Namen kennt in der Literaturszene, das hast du ja schon
ja.
geschafft. Aber ist dann so, und es ist ja oft dann auch so, ich habe selber lange für Zeitungen gearbeitet, also die Menschen, die da im Feuilleton arbeiten, sind ja nicht immer, oder nee, tut mir manchen Unrecht oder ich jetzt manchen Unrecht, aber das sind nicht unbedingt die Menschen, von denen ich unbedingt gefeiert werden müsste.
Ja.
Ist das so, also von wem möchtest du dann quasi die Anerkennung, die du nicht jetzt schon hast?
Ach, natürlich ist von LeserInnen so das Wichtigste. Ich glaube, das ist die schönste Rückmeldung, aber natürlich möchte man auch von den unterschiedlichen Sparten der Literaturszene irgendwie ernst genommen werden und vor allem auch vom Feuilleton. Und ja, aber es gibt jetzt nicht Personen, wo ich auf jeden Fall ernst genommen werde. Ich glaube, so Buchpreis, so eine Jury, die dann irgendwie beschließt, dass das Buch auf der Shortlist ist, ist schon was ich schön finde. Und sonst möchte ich einfach nicht komplett zerrissen werden. Und wenn ich zerrissen werde, dann ist es irgendwie auch okay. Ich glaube, dass mir das gar nicht so wichtig ist.
Mhm.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimrezept oder das, warum es bei mir läuft, dass ich mich einfach nicht so ernst nehme auf allen Kanälen, dass ich einfach so mein Ding mache, auch Sachen raushaue, die ich gar nicht so doll filter oder wo ich mir krass viel Gedanken mache oder überlege, ob ich das sagen darf, ob ich das schreiben kann, auch auf Insta zum Beispiel, und mich einfach nicht so ernst nehme. Es ist alles nicht so wichtig.
Mhm.
Wird schnell vergessen.
Ja, schön. Und aber ist dein Ziel so dein Lifestyle, so wie du ihn jetzt hast, so dass du dich kreativ ausdrücken kannst und du kannst ein bisschen machen, was du möchtest, ohne dass du den Zwang hast, wenn jetzt jemand vom Verlag kommt, du musst, solltest was in diese Richtung machen und du kannst sagen, ich bin Caroline Ward, ich mache, was ich möchte.
Ja, finde ich mega geil. Also dieses, ich habe das Gefühl, ich führe jetzt so das Leben, wie ich es mir als Kind, so das Erwachsenenleben vorgestellt habe, ich darf machen, was ich will. Ich kann mit meinem Cabrio rumfahren, kann Eis zum Abendbrot essen, kann schreiben, was ich will, verdiene damit gut Geld. Könnte rein theoretisch jetzt sagen, oh, ich habe morgen Bock, weiß nicht, eine Woche in Berlin zu verbringen. Ich mach's nicht, weil ich einfach nicht der Typ so bin, aber rein theoretisch. Ich könnte diese Freiheit, dass ich machen könnte, was ich will und dass ich jetzt sage, hey, ich habe jetzt Bock, einen Fantasy-Roman zu schreiben, könnte ich machen. Und das ist total schön. Und diese Freiheit kannte ich halt davor nie, also nie. Dann immer nach dem Abi vielleicht ein bisschen, dass man da dachte, oh, ich kann jetzt kurz mal machen, was ich will. Aber das ist so voll schön, glaube ich, auch die dann so spät zu entdecken, weil man die dann noch mehr zu schätzen weiß, weil man die halt bisher nicht kannte.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall cool, dass ich das jetzt machen darf. Und ich glaube auch, dass das nicht immer so sein wird vielleicht. Und deswegen muss ich mir jetzt auch austoben.
Mhm. Erich Fromm hat geschrieben von der Angst vor der Freiheit. Also wenn man sich von bestimmten Normen oder Strukturen verabschiedet und dann eigentlich machen kann, was man möchte, dass das toll ist, aber dann auch so, fuck, was tue ich da jetzt? Ich bin in einer ähnlichen Situation. Ich habe nicht so viele Bücher verkauft wie du leider. Aber mein Podcast ermöglicht mir auch so mein Leben und ich verdiene viel mehr Geld, wie ich je gedacht hätte, dass ich verdiene. Und ich kann eigentlich auch machen, was ich möchte. Und ich mache aber eigentlich das weiter, was ich immer gemacht habe, was auch schön ist. Aber eigentlich so der Gedanke, das frage ich mich manchmal, okay, du könntest, weil es gibt diese coole Frage für Leute auch so, stell dir vor, du musst nie wieder Geld verdienen, was machst du dann, um sich so zu orientieren, was man mit dem Leben machen möchte. Und ich muss schon noch Geld verdienen, aber ich könnte mir jetzt auch überlegen, ich mache jetzt ganz was anderes, aber ja, ich überlege gerade, wo ich da hingehe jetzt mit dieser, aber ist es bei dir so, dass du dir dann, du fühlst dich jetzt wohl in dem, wie du das machst und denkst du dir manchmal so, okay, bei null anfangen, ich könnte ja ganz was anderes auch machen, was könnte ich dann tun?
Nee. Ich glaube, auch wenn ich jetzt irgendwie 20 Millionen oder eine Milliarde hätte, ich würde weiterschreiben. Ich würde weiter versuchen, so schnell wie möglich einen Roman zu schreiben, weil das einfach das im Leben ist, was sich am richtigsten anfühlt und am sinnvollsten. Also es gibt meinem Leben Sinn. Es ist oft anstrengend, aber es ist einfach das, glaube ich, auch Einzige, was ich kann. Und wirklich auch das Erste und Einzige, was sich so hundertprozentig richtig anfühlt, hatte ich davor nie. Hat sich alles so ein bisschen immer falsch angefühlt. Auch wo man abgearbeitet hat, dachte man, und für was mache ich das jetzt alles? Also wenn man dann jeden Morgen die Arbeit fährt, dann sitzt man da 9 Stunden, dann fährt man heim und denkt so, hä, dafür habe ich jetzt studiert, das ist jetzt das Leben, was ich jetzt, keine Ahnung, 40 Jahre führe, bis ich dann in Rente gehe. Und jetzt habe ich irgendwie sowas, ich beschäftige mich mit Menschen, ich male mir Figuren und Welten auf und dann ziehe ich mit denen los und das ist so meins. Und ich will nichts anderes machen. Und ich glaube, dadurch, dass ich ein sehr strukturierter Mensch bin, ist diese Freiheit bei mir keine Gefahr. Ich brauche meine Strukturen, die ich überall mitnehme und dieses eben Schreiben zum Beispiel. Und dadurch ist die Freiheit nicht sowas, was mir Angst macht, sondern was ja mir eher Lust macht und Sinn gibt.
Glaubst du, dass du, wenn es nicht geklappt hätte, so, dass du einen Weg gefunden hättest, so wie Tilda und Ida, auch unter schweren Strukturen dann? Also, dass du, wenn du beruflich nicht so eingebettet wärst, dass du dir trotzdem irgendwo anders dann deinen Sinn oder dein Glück und deine Zufriedenheit erarbeitet hättest? Oder wärst du dann...
Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich so eine richtig gescheiterte Person dann geworden wäre. Könnte ich mir auch vorstellen.
Kann ja noch werden.
Ja, kann auch passieren. Aber dann denke ich so, ist es okay, wenn es jetzt noch passiert, weil dann hatte ich wenigstens einmal das Gefühl, dass ich irgendwie angekommen bin. Aber ich könnte mir auch vorstellen, also dieses Gefühl, was ich so die Jahre vor der Veröffentlichung hatte, dass das auch einfach so weiter so gelaufen wäre. Und dann schreibt man nebenher, aber es läuft nicht richtig und dann ist man da. Und letztendlich hört man dann irgendwann so ein bisschen oder immer mehr auf zu schreiben, weil der Job mehr Raum einnimmt und vielleicht irgendeine familiäre Situation oder Krankheit dazu kommt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie auch alles in die Hose geht. Ja, wahrscheinlich hätte ich schon irgendwie Sinn und Glücksquellen gesucht und gefunden, aber ich glaube, da war auf jeden Fall die Gefahr da, dass das auch ein vielleicht ein bisschen trauriges Leben hätte werden können. Aber du bist auch mit dem Podcast-Leben zufrieden oder malst du dir manchmal dann was anderes aus?
Also was ich, darf man eigentlich nicht in einem Mikro sagen, also ich schreibe viel lieber, als ich Podcasts mache.
Ach wirklich?
Also was ich am Podcasten liebe, ist Menschen zu treffen, so wie jetzt dich. Ich bin heute so durch die Wohnung getanzt und ich habe manchmal das, weil ich bin eigentlich aus einfachen Verhältnissen, hat niemand studiert oder so. Und ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich das Leben führen kann, das ich jetzt führe. Und dass ich, wenn ich Bücher lese von einer Person, der dann schreiben kann und die dann sagt, ja, ich komme zu dir in den Podcast. Und ich habe mich einfach urgefreut, dich heute zu treffen. Also das ist für mich so das Schönste, auch so zu ein Publikum gefunden zu haben, das mich gut findet und das mag, wie ich mit Menschen rede und wie ich auf die Welt schaue. Und also das war immer so mein Ziel. Es gibt so vom, ich glaube, ja, ist der David Kelly oder so, so ein Internet-Typ aus dem Early Internet, der hat so das Konzept entwickelt von 1000 True Fans. Also dass du durch das Internet eigentlich nur 1000 Leute von dir überzeugen musst. Und die müssen dich lieben und feiern und die kaufen sich dann dein Merch und schauen sich Filme an von dir oder kaufen dir deine Bücher ab oder gehen zu Konzerten und so. Und das war so mein Life-Goal dann. Ich möchte 1000 wahre Fans haben. Und das habe ich jetzt auch. Und das ist so cool, weil ich wirklich machen kann, was ich möchte. Und ich weiß, es wird Leute geben, die das interessiert und das ist so das größte Geschenk, das ich mir vorstellen kann. Und also ich schreibe weiterhin, ich arbeite auch an Büchern, aber ich schreibe Sachbücher. Aber die größte Freude macht mir tatsächlich gerade so, mich interessiert etwas, also zum Beispiel Einsamkeit, das Konzept. Und dann schreibe ich einer Zeitung, hey, ich schreibe ein Essay für euch zu dem Thema und dann gebe ich mir, also ich habe 10 Jahre lang in einer Tageszeitung gearbeitet und das ist so jeden Tag. Und jetzt ist so, ich möchte einen Text schreiben und dann frage ich eine Zeitung und so in 2 Monaten schicke ich ihn euch. Und das liebe ich und jetzt lese ich alles darüber, rede mit WissenschaftlerInnen und es ist eigentlich ökonomisch Irrsinn, weil man kriegt dann ein paar 100 Euro für wochenlange Arbeit, aber das liebe ich eigentlich und ich kann durch den Podcast, den ich total feiere, irgendwie dann auch Dinge machen, die eigentlich ökonomisch Irrsinn sind. Genau. Und so Und das Schöne an diesem Konzept bei Erklär mir die Welt ist, also mir schreiben oft Leute so, bitte hör nie auf damit oder hast du irgendwann keine Lust mehr, weil das jetzt auch schon so lange läuft. Aber das Schöne ist, das Konzept heißt Erklär mir die Welt. Es ist nicht so der Bücher-Podcast oder der Klima-Podcast oder irgendwas, sondern ich kann mit Leuten über alles reden, was ich will. Und solange mich die Welt interessiert, kann ich das machen.
Ja. Ich glaube vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel, wie du jetzt diesen Text über Einsamkeit schreibst, das ist total viel Arbeit, kostet Zeit, aber da lernt man ja so viel auch über sich und über den Menschen. Also Einsamkeit ist ja sowas Zentrales, auch was mich sehr immer umtreibt und beschäftigt. Und das ist genau das, was es auch bei mir beim Schreiben gibt. Also du beschäftigst dich intensiv mit Einsamkeit und lernst dabei so viel über dich und die Welt. Und es ist voll schön, dass man diese Möglichkeit hat, in so Themengebiete reinzutauchen und eben nicht immer so effizient zu arbeiten und ja, diese Möglichkeit reinzutauchen.
Mhm.
Aber was ist dann deine These oder das bei
Einsamkeit?
Ja.
Soweit bin ich noch nicht. Also ich habe den Text noch nicht geschrieben. Was urspannend ist, also in den USA und in Großbritannien nimmt Einsamkeit total zu. Das wäre auch so mein Gefühl gewesen eigentlich. Wir sind alle total verbunden durchs Internet und Social Media, aber eigentlich sind wir alle so gestresst und ist das Leben so aufgefüllt, dass man sich auch unter vielen Menschen einsam fühlen kann. Aber eigentlich ist es total spannend, weil für Deutschland gibt es so seit 1990 Daten und da geht die Einsamkeit eigentlich zurück. Und so ein cooler Soziologe, dessen Name mir jetzt entfallen ist, auch ein Deutscher, der hat das so beschrieben, dass eigentlich die Einsamkeit in Deutschland und dann wahrscheinlich auch in Österreich und in West- und Mitteleuropa seit 200 Jahren eigentlich noch nie so gering war wie heute. Und das finde ich total interessant. Und er bringt sehr mit der Emanzipation der Frau in Verbindung, weil sich Psychologinnen total einig sind, dass Einsamkeit nichts damit zu tun hat, ob du jetzt in einer Beziehung bist oder in einer Familie, sondern ob du dort echte emotionale, menschliche Verbindung wahrnimmst. Und auch wenn es heute vielleicht mehr Menschen gibt, die alleine leben oder die Single sind als früher, war für eine durchschnittliche Frau eine Beziehung vor 2-3 Generationen eigentlich auch ein Gefängnis, in dem sie sehr einsam war. Also das ist so die, ich glaube, das wird auch so der These meines Textes, aber mal schauen, ich habe vor noch viel zu lesen. Aber das hat der auch so beschrieben, der Soziologe, Einsamkeit nimmt ab, aber gleichzeitig haben die Leute mehr Angst, einsam zu werden. Also es ist mehr ein Thema. Und das ist so der Nebeneffekt, diese Freiheit, dass man sich heute aussuchen kann, mit wem man gerne in Beziehung ist, dass Beziehungen auch nicht für den Rest des Lebens fix sind, ob man sich zurücklehnen kann. Und so jetzt bin ich nicht mehr alleine, sondern ja, kann auch sagen, hey, war schön.
Ja, wird das gemessen durch so Umfragen, oder?
Genau, voll Umfragen.
Okay, ja, entspannt.
Voll, so ziemlich abgedriftet.
Ich hätte aber gedacht, irgendwie trotzdem, dass die Einsamkeit zunimmt in Deutschland, wäre mein Tipp gewesen.
Meine auch, ja.
Auch dieser Individualismus, der wird ja immer stärker. Aber trotzdem stimmt es schon, dass man leichter so seine Leute und seine Gruppe findet und ja, so Akzeptanz findet man definitiv schneller wahrscheinlich heutzutage. Ja.
Voll, das ist nämlich auch so das Ding. Das Urspannende, das dachte ich nämlich auch so mit dem Individualismus, aber eigentlich so in so kollektivistischen Gesellschaften gibt's im Durchschnitt viel mehr Einsamkeit als in individualistischen, also in Russland und China und so, ja, wo du eine Großfamilie lebst und so, aber trotzdem eigentlich sehr begrenzt ist, wie du sein kannst.
Mhm. Ja, voll.
Und das ist auch so neben der Emanzipation der Frau, dass einfach ganz viele Minderheiten heute leben können, wie sie möchten. Mhm. Und man sich zum Glück, wenn man schwul ist, auch jetzt Händchen halten kann in der Öffentlichkeit. Ich hoffe noch länger,
ja,
wenn man sich manche Entwicklungen anschaut. Ja, aber genau, das fand ich total interessant. Auch so dieses Ideal, was ja auch die Rechtspopulisten uns wieder weismachen wollen, dass die gute alte Zeit mit der Großfamilie und alle zusammen und die Ehe, die man nie aufkündigt, dass das eigentlich eine einsamere Zeit war als die, die jetzt vielleicht fordernder ist, aber dass man, ja.
ja, sich so ausleben kann und es kein richtig oder falsch gibt. Also man kann ja auch sagen, ey, ich möchte eine Großfamilie, ich möchte irgendwie für meine Kinder kochen und für meinen Mann, aber man, es gibt halt auch ganz andere Lebenswege und dass die alle akzeptiert sind, ist voll schön. Einfach die da, ja, sich ausleben können. Mhm. Ich bin auch, habe jetzt ja auch so akzeptiert, ich finde diese auch, inwieweit unterscheiden sich allein sein und einsam sein, einsam sein. Und ich habe irgendwie für mich jetzt akzeptiert, dass ich einfach gerne allein bin und dass ich mich jetzt auch beim Alleinsein nicht mehr einsam fühle. Also manchmal natürlich, dann weiß ich auch, was ich tue, aber dass es voll okay ist, allein zu sein und dass es auch schön ist und ein Geschenk ist, dass du allein unterwegs bist, allein reist oder so und irgendwie schaffst. Ich finde, am besten kann man es eigentlich beschreiben. Ich war früher schon mal allein reisen und da konnte ich es noch nicht. Da war ich irgendwie am Strand, habe den Sonnenuntergang gesehen und dachte, das ist wunderschön, aber ich kriege das irgendwie jetzt nicht so hin, dass ich das genieße und dass ich das irgendwie in mir aufnehme und mich freue darüber, dass ich hier bin und dass ich das sehe. Und inzwischen kann ich das, dass ich unterwegs bin, schöne Dinge sehe und dass das fast noch cooler ist, wenn man die allein erlebt, weil man die dann wirklich ja einsaugt und wertschätzen kann. Und deswegen finde ich dieses allein sein können, ohne sich zwangsläufig einsam zu fühlen, neben dem Schreiben, was ich gefunden habe, das größte Geschenk. Und das habe ich auch mit dem Schreiben und dem Erfolg des Schreibens auch jetzt so voll akzeptiert, ja. als so meins.
Ja.
Ich muss allein sein, so. Und das war auch vorher sowas, was die Familie nie so akzeptiert hat. Es war immer so, wenn ich dann einfach viel gelesen habe oder viel in meinem Zimmer war und jetzt nicht unbedingt immer ja, Bock hatte, irgendwie abends wegzugehen oder so, dass das so als komisch oder so empfunden wurde und dann so, jetzt geh doch mal raus. Und jetzt ist es so, ja, die schreibt, die ist so. Und das genieße ich auch. Weil es ja doch immer noch mal einerseits so Akzeptanz in der Welt und so in der Öffentlichkeit irgendwie so als Autorin wahrgenommen zu werden. Aber das Wichtigste ist ja, trotz allem kann man nicht leugnen, von der Familie irgendwie akzeptiert zu werden. Und das ist schön, dass ich jetzt so die Eigenbrötlerin sein darf. Vollen Zügen, bisschen komisch. Ist okay.
Ja, auch schade, dass es quasi, und ich glaube, da geht es ja nicht nur dir so, sondern ganz vielen Leuten, dass wenn du anders bist, als man das erwartet von dir, dass man das, also das ist so bei bestimmten Menschen cool, also bei KünstlerInnen oder SchauspielerInnen, die dann erfolgreich sind und das ist dann so Teil der Marke und dann ist es akzeptiert von Leuten, aber ansonsten ist man ein Freak.
Ja, dass man diesen Erfolg braucht, ja, finde ich auch. Werfe ich auch meinen Eltern immer wieder vor, dass ich sage, ja, jetzt akzeptiert es alle, ich davor nicht, aber ja, es ist nicht cool, aber ich glaube, wir sind da schon auf dem richtigen Weg, dass das mehr akzeptiert wird. Deswegen glaube ich, rede ich auch so offen oder trete so auf, wie ich bin, wie ich mich fühle, was ich denke, sage ich, weil ich auch die jungen Menschen ermutigen möchte, die irgendwie schreiben und noch nicht Erfolg haben. Geht raus, erzählt, dass ihr schreibt, sprecht mutig aus und laut aus, was eure Träume sind. Wenn ihr MusikerInnen sein wollt oder, keine Ahnung, ModedesignerInnen, dann nutzt die Zeit und seid selbstbewusst und mutig, auch wenn ihr noch keinen Erfolg habt. Das Aussprechen ist so wichtig. Ich glaube, dieses laute Aussprechen, was ich möchte, wohin ich möchte, was meine Ziele sind, wovon ich träume, dass das so mit der größte Schritt ist am KünstlerInnen-Dasein. Und wenn man was hat, was sich so richtig, richtig anfühlt, dann muss man da dranbleiben, auch wenn man denkt, dass man es nicht schafft oder dass es zäh ist und so, dann muss man manchmal, glaube ich, auch so Durststrecken hinter sich bringen. Und wenn es dann wirklich irgendwann einfach nicht klappt und man spürt, das ist zu anstrengend, dann kann man immer noch was ganz anderes machen. Aber ich glaube, dass man wirklich dafür kämpfen muss, das zu tun, was sich richtig anfühlt.
Man macht sich auch verletzlich, wenn man es ausspricht, weil wenn es nicht klappt, dann wissen die anderen, dass ich gescheitert bin.
Ja, aber dann ist man nicht gescheitert. Dann war man trotzdem stark und hat es ausgesprochen. Und das, vielleicht ist es genau das, dass man das nicht als Schwäche ansieht und dass nicht immer nur das Ziel ist, es unbedingt zu schaffen, sondern spreche es erstmal aus, kämpf dafür. Und wenn du es nicht schaffst, ist immer noch cool, dass du es probiert hast. Also laut aussprechen ist nie falsch.
Ich überlege gerade, vielleicht ist es auch ein Punkt, warum ich deine Bücher so mag, weil das so etwas ist, was ich noch mehr können möchte. Einfach die Dinge, also ich habe das bei mir, ich habe es nicht durchs Bücherschreiben gelernt, sondern durch Therapie. Und so auszusprechen, was ich eigentlich möchte und dass das nicht schlimm ist.
Ja.
Und das ist ja nicht nur, wenn man jetzt Künstlerin werden möchte, sondern egal, was man möchte im Leben, ja. So hey, ich möchte gern mit dir Zeit verbringen. Mhm. Und wenn man die Person fragt, dann könnte sie auch Nein sagen. Und dann ist das auch, aber dann ist man eben auch nicht gescheitert, sondern ist man zu sich gestanden und hat da die Möglichkeit, was zu erreichen, was man sonst nicht hätte, wenn man es nie gemacht hätte.
Ja, und immer dieses Verdrängen oder sich nicht trauen, Sachen auszusprechen, ist immer doof, fühlt sich auch doof an. Und umso tiefer man Dinge verdrängt, umso mehr Raum nehmen sie ja ein und umso mehr beschränken sie sich ja auch dich bei deinem Weg. Deswegen finde ich es auch in Beziehungen, in Freundschaften, in allen Situationen immer, also es fühlt sich auch immer auch mega gut an, wenn man dann sowas ausspricht, was man will, was man sich vorher nicht getraut hat. Das hat sich noch nie bei mir schlecht angefühlt. Auch wenn es Gegenüber manchmal vielleicht nicht versteht oder nicht gut findet. Aber dann ist es mal draußen und dann findet man eben einen anderen Weg. Also ich habe da auch erst zugefunden. Ich habe auch viele Dinge einfach immer so nicht ausgesprochen. Und dann schweigt man und schweigt. Und ja, das braut sich ja dann immer noch was Doofes zusammen. Also laut aussprechen, was man denkt, was man fühlt, was man will, ist, glaube ich, immer gut.
Und macht weniger einsam.
Ja, voll, voll. Mhm. Ich glaube, auf jeden Fall. Und das ist auch wahrscheinlich auch genau, was wir vorhin auch hatten, dass früher so Frauen dann bei ihrer Familie waren und so Situationen hatten, die sie eigentlich gar nicht so cool fanden, vielleicht auch andere Träume hatten, die sie eben nicht ausleben konnten, oft. Und natürlich führt das zu Einsamkeit, wenn man mit sich das nur ausmachen muss und mit niemandem drüber spricht.
Ich habe in der im Zeit-Podcast die sogenannte Gegenwart eine Folge über dein, ich weiß gar nicht, ob es über das zweite oder was stört.
Ja, es war 22 Mal.
Mhm. Hast du das auch gehört?
Ja, natürlich, ich höre mir alles an.
Wirklich?
Ja, natürlich. Ich ziehe, also wenn.
Really?
Ja, fand es auch sehr lustig. Ja, was die da alles so rausholen. Also, dass mein Buch irgendwie posttherapeutisch ist.
Darauf wollte ich dich ansprechen.
Ja, da habe ich mir dann auch Gedanken drüber gemacht, als ich das gehört habe. Und ich finde es irgendwie ganz lustig, dass die das sagen. Und habe mich dann auch gefragt, also das war auf jeden Fall nicht eine Intention, die ich beim Schreiben hatte, dass jetzt, okay, Ida und Tilda, die schaffen das ohne Therapie. Die gehen jetzt raus, die kraulen in die Ostsee, durchbeißen ist mein Motto, gar nicht. Also war nicht mein Ziel, aber vielleicht ist das eben auch ein Weg, den es gibt. Und der nicht so angenehm ist. Und ich denke auf jeden Fall, dass Therapie immer ein guter Weg ist, wenn man wirklich Probleme mit sich hat. Und ich habe mich dann auch gefragt, ich hatte so ein Gespräch mal mit einem Freund, der mir irgendwie gesagt hat, ja, Therapie ist toll, geh zur Therapie, ist auch für Schreiben wichtig, dass man irgendwie sich selbst versteht, die Menschen versteht. Und da habe ich mir da voll viel Gedanken drüber gemacht und bin zu dem Ergebnis jetzt, zu dem vorläufigen Ergebnis gekommen, dass ich glaube, dass ich besser schreibe, wenn ich nicht zur Therapie gehe. Weil ich dann irgendwie diesen Sumpf und dieses intensive Leben doch in mir kenne und in anderen Menschen mir ausmale, ohne es eben analysieren zu möchten. Also ich kann es nicht analysieren oder möchte es nicht verstehen, aber ich möchte es irgendwie in Worte fassen und ausdrücken, in Bildern. Und dass man sich diesem Wirrwarr eben aus dieser Perspektive widmet und eben nicht aus dieser therapeutischen, ist, glaube ich, für mein Schreiben sehr wichtig, dass Ida eben dann in die Ostsee rauskrault und Marianne und Knut kennenlernt und diesen Weg geht und nicht sich in ein Zimmer setzt, jetzt auf einer Metaebene, dass ich mich mit Ida beschäftige und schaue, warum hat sie denn jetzt so Probleme? Woher kommt das? Keine Vaterfigur? Sowas, nee. Also ich finde, oh Gott, das ist immer ein ganz gefährlicher Weg, wenn ich da hingehe. Ich finde Therapie mega wichtig und cool und so weiter. Aber ich finde diesen Weg, dass das sowas ist, so ein Lifestyle, dass alle zur Therapie gehen, schwierig. weil es dann auch eben so ist, dass manche, die es wirklich brauchen, dann irgendwie, weiß nicht, ewig warten, um Therapieplatz zu bekommen. Also wenn es so ist, dass Therapie sowas ist, dass jeder in Anspruch nehmen darf, kann, dann soll es aber auch die Möglichkeit geben, dass so viele Therapieplätze da sind. Mhm. Weil ich glaube, Menschen, die akut Probleme haben, die sollten immer zuerst schnell, ganz schnell Hilfe bekommen. Und ich glaube, dass unser System da auch gerade so ein bisschen überfordert ist, so wie ich das von meinem Umkreis und meinen Mitmenschen mitbekomme. Also ich hatte auch mal so eine, lauter jetzt einfach mal aus, ich wollte auch mal Therapie in Anspruch nehmen, wo es mir wirklich nicht gut ging und wo ich, glaube ich, wirklich Therapie gebraucht hätte. Und es ist ja so eine Hürde, erstmal diese Entscheidung zu treffen, dass ich sage, hey, ich mache das jetzt, ich suche jetzt eine Therapeutin. Und dann ist das so anstrengend und so ermüdend. Und dann ruft man da an und das ist jedes Mal so, ich rufe da jetzt an, ich gucke jetzt, ob ich da einen Platz kriege. Dann steht man auf einer Warteliste und dann hat man vielleicht mal nach, keine Ahnung, nach wirklich viel Mühen einen Platz und dann passt das überhaupt nicht mit der Therapeutin. Und dann dachte ich auch, nö, ich gucke jetzt nicht nochmal. Dann machen wir es so. Ja, und das finde ich eben problematisch. Also wie gesagt, Therapie ist wichtig und schön, dass das so akzeptiert ist, aber es sollte irgendwie auch alles zusammenpassen.
Aber du würdest schon, wenn dir, weil es gibt ja manchmal auch so dieses Image, dass Künstler oder vor allem MusikerInnen sehr feiern, dieses sich selbst zerstörend depressive oder ich brauche das für meine Kunst, dass das in mir so, dass ich mit der Welt nicht zurechtkomme, das meinst du ja gar nicht, sondern, nee. Ja.
Nö, das nicht. Also ich brauche auf jeden Fall auch, dass ich irgendwie so im Reinen mit der Welt bin und mit meiner Position. Also wenn es mir richtig schlecht geht, dann kann ich auch nicht richtig gut schreiben. Ich glaube, dass ich auch jetzt mit dem Schreiben, dass es mir einfach viel besser geht. Dass eben diese Sinnkrise so ein bisschen weg ist. Das hängt ja alles so miteinander zusammen. Und also ich glaube, ich hatte schon mal Depressionen. Ich glaube, wenn ich depressiv wäre, dann würde ich auf jeden Fall, würde das eher zu so einer Lähmung führen. Und ich glaube, das ist ein Zustand, in dem ich auf jeden Fall nicht kreativ bin und schreiben kann.
Und da ging es dir dann quasi von alleine irgendwann wieder besser oder ja. So ohne Therapie?
Ja. Ja, äußere Umstände haben auch ein bisschen dazu geführt, dass da irgendwie andere Probleme kamen, die noch größer waren, dass man irgendwie einfach gemerkt hat, okay, ja, es kommt und geht, das ist ja das Krasse daran. Da kommen dann so dunkle Wolken, kann das ja auch niemandem, der das nicht kennt, irgendwie beschreiben. Und die lichten sich dann auch aus unterschiedlichen Gründen manchmal wieder. Und wenn es dann Licht ist, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass das so bedrückend ist und so viel Raum einnimmt und dass man dann auch nichts dagegen kann, wenn sie da sind. Das ist so in lichten Tagen, denkt man so, ja, das habe ich doch alles im Griff. Aber dann sind sie da und dann sind sie da.
Wollen wir versuchen, das gemeinsam, ich habe auch Depressionserfahrung ausreichend, wollen wir versuchen, das in Worte zu packen? Weil ich denke mal, wenn du es nicht schaffst... Dann, also warum denkst du, dass man das nicht beschreiben kann für jemanden, der das nicht selber kennt? Schaffst du es sicher in deinem...
Es ist so ein starkes Gefühl einfach. Es ist so, also ich habe es als Kind für mich selbst beim Schreiben immer dunkle Gedanken genannt. Und es ist ja wirklich einfach so eine Stimmung, sowas, so ein Gefühl, ein super präsentes Gefühl. Also dass der Hals eng wird, das ist alles so... Dass man alles so wahrnimmt wie durch so einen Filter, so einen dunklen, düsteren Filter und dass man nicht so richtig genießen kann, weil diese Wolken immer um einem sind, wie so eine Glaskugel, durch die man alles wahrnimmt, dass alles so gedämpft ist und auch dieses Gefühl, dass man nicht verstanden wird und dass man vielleicht auch, wenn man dann mal versucht, das den Mitmenschen zu erklären, dass sie das nie ganz verstehen können, dass man halt dieses Gefühl des nicht verstanden werden und dass man ja auch nicht weiß, wie man diese Wolken lichten kann. Und ich glaube, ich finde immer diese Wolken und Glaskugel immer ganz nicht schöne Metapher, aber passende Metapher. Mhm. Weil es wirklich was ist wie so ein Umhang, was man immer dabei hat. Also man spürt ja immer diese Schwere.
Bei mir war das Krasse auch so, dass es so von einem Tag auf den anderen hin und her ging, also Tage, wo ich mich urgut gefühlt hatte, eine gute Zeit, ich fand mich selber toll. Mhm. Und nächsten Tag wachst du auf und gefühlt das ganze Leben ist. Mit in der Nacht ist jemand gekommen mit einem Schlauch und hat das ganze, alles Schöne, jede schöne Beziehung, jeder schöne Gedanke, jede schöne Erinnerung rausgesaugt und es bleiben nur die Selbstzweifel und alle Sorgen und Probleme dieser Welt und gefühlt das dann nochmal 10 und dann enjoy your day.
Ja, voll. Ich glaube, was mir immer so am meisten geholfen hat, wenn überhaupt, war es wirklich damals auch das Lesen. Also dieses wirklich Reintauchen in andere Welten. Das hat natürlich dann auch nicht so gut funktioniert wie sonst. Aber das war das, was so meine Strategie war, die einzige vielleicht, wo ich gemerkt habe, das funktioniert ein bisschen in so andere Figuren reinzutauchen und sich eben nicht mehr mit sich selbst zu beschäftigen. Schon so eine Flucht auch. Und Flucht ist ja nicht immer richtig. Aber
manchmal auch gut.
Muss man ja.
Du hast irgendwann mal gesagt in unserem Gespräch so, dass du so schnell wie möglich einen Roman schreiben möchtest und du legst jetzt auch ein arges Tempo ran. So, warum so schnell? Warum willst du so schnell schreiben?
Ich mag das einfach, die zu sein, die jedes Jahr einen Roman raushaut. Und ich glaube, weil ich einfach das auch genieße, dass so viel passiert. Gerade kann mir schon vorstellen, dass sich das jetzt ein bisschen ändert, dass ich das ein bisschen entzerre, damit ich das eben auch mehr genießen kann. Weil jetzt merke ich schon, jetzt ist Windstärke 17 eigentlich noch so im Gespräch. Ich habe noch Lesungen und jetzt muss ich quasi sagen, Juni, Juli keine Veranstaltung, weil dann kommt das neue Buch und du brauchst ein bisschen Leerlauf und dass ich vielleicht das auch lernen muss, dass dieser Druck bei diesem Veröffentlichen, dass der nur von mir kommt. Also niemand erwartet das und das ist auch den Leuten jetzt nicht so wichtig oder das schätzen die jetzt nicht so krass an dir, dass du jetzt raushaust. Und ich glaube, das ist noch sowas. Ich bin, glaube ich, grundsätzlich nicht eine, die ewig lang über den Text rumbrütet. Ich möchte nicht, dass ein Text, ein Roman mich 3 Jahre nur beschäftigt und dann kommt er raus und dann ist er irgendwie sofort vergessen. Ich will einfach, dass es jetzt nicht jeder Roman so viel Raum einnimmt. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ich glaube auch, weil ich immer wieder eine neue Geschichte brauche und will. Ja, aber sonst finde es einfach gerade cool. Ich glaube, ich bin oft, da habe ich ja schon mal gesagt, ich bin gern die Beste, gern die Schnellste, gern irgendwie was besonders ist. Und gerade ist das eben jedes Jahr ein Buch rauszuhauen. Aber ich merke auch, dass das sehr anstrengend ist, wenn man dann noch Lesungen hat und dann diesen Selbstanspruch hat, dass man die restliche Zeit zum Schreiben nimmt und dass ich irgendwie dann auch sage, ja, dass ich diesen Erfolg eigentlich gar nicht genieße. Ich gönne mir ja dann mal ab und zu was, aber arbeite schon dann sehr hart. Also bin sehr streng mit mir, dass ich sage, oh, heute ist Sonntag, jetzt, dass ich mal sage, ich liege den ganzen Tag auf dem Sofa und schaue eine Serie, das mache ich nie. Und das möchte ich ein bisschen lernen, dass ich so mich ein bisschen gehen lasse. Einfach mal wirklich ein Wochenende so eine Serie reinziehen, das würde ich irgendwie gerne mal machen. Aber ich glaube, ich werde es nie so ganz können.
Ich finde es witzig, weil es hören vielleicht viele Leute zu, die, also wenn man selber gerne Autor oder Autorin werden möchte und dann, was man selber gut kann, ist Serien schauen am Wochenende. Die denken sich, ich würde gerne das können, was die Caro kann. Und bei dir ist dann umgekehrt.
Ja, ich glaube, das ist ja auch der, also so ein ausbalanciertes Leben zu haben. Ich glaube, ich bin da nicht so in der Lage. Und das ist super wichtig, glaube ich, dann so ein bisschen das im Blick zu haben, da hinzufinden. Ich bin, glaube ich, ein sehr extremer Mensch, dass ich jetzt, ich werde wahrscheinlich nie super glücklich sein und super im Reinen mit mir sein, weil ich einfach so ein Alles-oder-Nichts-Mensch bin. Ein sehr unausgeglichener Mensch, ein sehr extrem fühlender Mensch. Endlich, so wie bei dir, ein Tag ist alles super gut und der nächste Tag ist mir alles zu viel. Ich habe keinen Bock, jetzt eine Lesung zu haben oder so. Und so ist es bei mir auch immer ein Auf und Ab. Und da so ein bisschen rauszufinden und einfach ein bisschen gesunder zu sein, auch gut zu sich selbst, ein bisschen lieber und nicht so hart zu sich selbst zu sein, ist auf jeden Fall was ich irgendwie lernen möchte.
I hate to say it, aber da ist Therapie super.
Ja, mal gucken. Mal schauen.
Also diese Dinge habe ich gelernt durch Therapie und ich habe keine Ahnung, wie ich das anders...
Ja, mal schauen und mal gucken.
Ich habe gelesen, dass du wie die Elke Heidenreich so ein Tagebuch führst, aber nicht ein persönliches, sondern mit Beobachtungen. Machst du das?
Nee, also Elke Heidenreich hat mich dazu aufgefordert, das zu machen. Ich habe mir dann eins gekauft und das so ein bisschen gemacht und dann aber total schleifen lassen. Ja. Fällt mir schwer. Ich glaube, bei mir ist es wirklich dann so, dass ich immer diesen einen Text dabei habe, dieses eine Projekt. Und dass ich da dann schon auch diese Alltagsbeobachtung, die ich mache, irgendwie reinkanalisieren. Aber dass ich so Tagebuch führen, fällt mir schwer. Ich glaube, man muss dann wirklich sagen, jeden Tag einfach sich kurz Zeit nehmen. Aber irgendwie habe ich das immer so fortschleifen lassen.
Und wie schreibst du? Schreibst du einfach immer weiter?
Ja, also auch immer mit der Figur treiben lassen. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt diese Szene oder diese Situation schreibe, sondern dass ich mit der Figur, mit der ich mich gerade beschäftige, die Handlung erlebe.
Und gehst du dann nachher noch viel rüber und dann tust du noch mehr das Setting und den Ort beschreiben oder so? Oder passiert das alles in einem?
Meistens in einem Guss. Also manchmal schon dann, wenn Lektor kommt, kannst du das nochmal ein bisschen ausmalen, ausformulieren dort. Aber ich glaube, bei mir bis jetzt ist es so, dass ich auch nicht so krass viel redigiere. Ja, das meiste kommt sehr ungefiltert, sehr unmittelbar raus. Und wenn es dann so unmittelbar und ungefiltert rauskommt, ist es meistens auch gut, wenn es nicht so oft rumgeschoben wird. Ich glaube, das merkt man dann auch. Natürlich gibt es manche Passagen, wo mehr geschliffen wird oder mal, wo was nicht so ist. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, mein Schreiben ein sehr unmittelbares, nicht krass durchdachtes, vielleicht das Geheimnis, alles rausgerotzt. nicht so viel dabei gedacht. Sehr nah bei den Figuren. Und auch nicht dieser Anspruch, dass das alles wunderschöne Sätze sind, sondern vielmehr der Anspruch, dass man es schafft, diese Gefühle und diese Dinge in Worte zu fassen. Ja, keine schöne Kunst zu schaffen, sondern irgendwie so echte Kunst.
Weißt du dann selber nicht, wenn du anfängst, wie dein Buch ausgeht?
Ja, voll. Gar nicht. Ich spüre auch erst beim Ende, dass es das Ende ist. Zum Beispiel bei, ich sage jetzt bei 22 Bahnen, als dann das Ende war, dann war es auf einmal so, oh, ich höre hier auf. Das ist jetzt vorbei. Ich muss die jetzt in Ruhe lassen. Die haben jetzt, Taylor wird jetzt gehen, Ida bleibt da und ich höre hier jetzt auf. Also es ist auch sowas, wo ich am Ende erst spüre, in welche Richtung es geht und dass ich das eben nicht entscheiden kann, wie das Buch jetzt endet, dass es Happy, Happy Ending ist, dass es einfach auch manchmal nicht drin ist und dass die Figuren da schon mit der Geschichte immer mehr ein Eigenleben entwickeln, dass ich am Ende dann noch weniger beeinflussen kann als am Anfang, wo sie eben noch nicht so krasse Konturen und ein Eigenleben haben.
Und was war das so, was genau war ausschlaggebend, dass du so das Gefühl hattest, das ist jetzt fertig?
Dass sie jetzt die in Ruhe lassen muss. Dass die das jetzt, diesen Weg, die Entscheidung ist getroffen, sie geht und es ist jetzt erstmal vorbei. Dass ich die auch, keine Ahnung, dass die jetzt erstmal klarkommen müssen. Dass ich jetzt genug Zeit mit denen verbracht habe, so. Dass es auch ein gutes Ende vielleicht ist, aus dieser Perspektive, so literarisch, dass es jetzt, sich da jetzt nicht mehr viel machen kann.
Und was für ein Gefühl hattest du, wie du dir gedacht hast, fertig?
Schön. Und aber auch sofort, was schreibe ich jetzt? Ja. Ich glaube, das ist sogar schon am Ende vom Schreibprozess so ein bisschen, ist so dieser Wunsch oder diese, ja, habe ich mir oft so ausgemalt, wie ist Ida, was macht das jetzt mit Ida, wenn sie jetzt da allein bleibt mit der Mutter? Wie ist sie in 10 Jahren? Wie ist dieses Zusammenleben zwischen der alkoholkranken Mutter und diesem 10-jährigen Mädchen? Ich glaube, da ist dann auch dieser Wunsch entstanden, sich nochmal mit der erwachsenen Ida zu beschäftigen. Das heißt, während ich das Ende geschrieben habe, habe ich so gemerkt, okay, was kommt als nächstes? Deswegen gar nicht so ein Abschied, sondern bleiben erstmal da.
Und hast du dann direkt weitergeschrieben?
Ja. Hätte auch Angst, dass ich sonst nicht Schriftstellerin bleibe, dass mir das wieder genommen wird. Ich war da jetzt noch nicht hauptberuflich Autorin, sondern 22 Bahnen war ja, wie gesagt, noch nicht veröffentlicht. Ich wusste, es wird ein Buch, aber ich wusste auch, dass ich noch einen Brotjob und eine Sicherheit brauche. Und deswegen dachte ich, oh, jetzt hast du sowas gefunden, dieses Schreiben, was sich so richtig anfühlt. Deswegen muss ich sofort weiterschreiben. Auch um zu schauen, ob es weiterhin so funktioniert und fließt oder ob das jetzt nur so einmalig war. Das ist, glaube ich, auch so Schreiben immer mitnehmen, egal wo ich bin, auch im Urlaub, dass ich das Schreiben so dabei habe. Das gibt mir irgendwie so eine Struktur, Zuhause, Sicherheit. Ja.
Schreibst du auf einem Laptop, oder?
Ja, ja. auch immer nur ein Dokument, wo alles drin ist, wo ich quasi den Rohtext, die Stichpunkte, ich mag das, dass ich weiß, dass alles nur in einem Dokument ist, dass ich nicht irgendwie noch so ein Büchlein habe, wo ich mir Beobachtungen reinschreibe oder die Notizen-App benutze, nee, das ist nur dieses Dokument.
Und das ist auf einer Cloud hoffentlich?
Nee.
Wirklich?
Nee. Nee, es ist nicht auf einer Cloud. Es wurde mir jetzt öfter mal gesagt, vielleicht muss ich dann...
Oh Gott, ich krieg Distanz, Panik.
Ja, vielleicht bin ich da zu naiv.
Aber vielleicht brauchst du auch diesen...
Diesen Kick?
Ja.
Ja. Ja, stimmt. Aber dadurch, dass ich zum Beispiel meiner Mutter und meiner Schwester aktuelle Seiten immer schicke, habe ich ja irgendwie das Zeug auch beisammen in einem WhatsApp. Quasi in einem WhatsApp-Cloud. Ich könnte es dann rekonstruieren.
Vielleicht ist ja die Zukunft des Buchs. Man kriegt jeden Tag eine Seite auf WhatsApp.
Ja, ist doch schön. Mhm. Aber ich mag schon, dass es dann am Ende so einfach ein Buch ist. So, ja, sowas Geschlossenes. Mhm. Haptisches. Schon auch schön.
Also deine Family ist quasi on the go, die Feedback-Schleife, die du immer drinnen hast, oder?
Auch gar nicht Feedback. Die finden es eh immer gut, Mama und Schwester. Also meine Agentin liest immer mit, aber die sind halt so, die lesen halt einfach mit und es freut mich, dass die mitreden, dass die so einen Teil haben davon.
Und die sagen dann nicht so, das ist irgendwie...
Meistens sagen die gut, schön. Ich glaube, es ist einerseits, dass sie auch wissen, dass ich Kritik, dass ich da böse reagiere und schimpfe und sage, hä, ihr habt keine Ahnung. Und andererseits will ich natürlich auch das hören, dass es gut und schön ist. Natürlich kommt da manchmal was. Und ich glaube, auch wenn was kommt und ich daraufhin sage, oh, ihr habt doch keine Ahnung, nehme ich das mir immer zu Herzen und bringt schon was. Oder wenn sie einfach nur sagen, oh, das ist was, eine Figur, die mich interessiert, von der ich gerne mehr erfahren würde, dann beeinflusst mich das auch beim Weiterschreiben. Von daher beeinflusst das mein Schreiben schon.
Und hast du auch so das Gefühl, dass du, weil du dann die Geschichte selber so erlebst und miterlebst mit deinen Figuren, dass du deiner Familie das auch deshalb gibst, weil du gerne andere auch gerade in dieser Situation haben möchtest, dass du das nicht nur alleine erlebst?
Ja, und auch, dass die mich so ein bisschen checken, was mich gerade so beschäftigt. Ja, dass man das schon so ein bisschen gemeinsam erlebt. Finde ich schon schön, dass die da in dem Moment des Schreibens dabei sind und nicht das Werk am Schluss. Damit die mich auch mehr checken, was mich gerade beschäftigt, finde ich irgendwie schön.
Also wenn man dich fragt, Caro, wie geht's dir gerade, dann antwortest du mit einer A4-Seite aus deinem Buch.
Nö, aber manchmal ist es zum Beispiel so, dass sie so, wenn ich so Phasen habe, wo ich mich, keine Ahnung, wo ich irgendwie schlecht drauf bin, wütend oder traurig bin und dann schicke ich denen so zwei Seiten. Ich glaube dann, nicht, dass sie mich dann mehr checken, aber dass die dann auch so ein bisschen beruhigt sind, dass ich weiterschreibe, dass es meinen Figuren zumindest gut geht oder dass die gerade ein bisschen kämpfen.
Hast du so eine Routine? Schreibst du gleich in der Früh oder?
Ja, wenn ich daheim bin, auf jeden Fall, dass ich aufstehe und schreibe. Wobei ich merke, dass seit ich freiberuflich bin, immer später aufstehe, was mir gar nicht gefällt. Aber schon so morgens finde ich, ist die gut beste Zeit. Man aufwacht, kocht mir einen Kaffee und dann setze ich mich hin und schreibe so 3, 4, 5 Stunden. Dann gehe ich raus, einkaufen, laufen, ein bisschen Kopf durchpusten und dann versuche ich nochmal ein bisschen zu schreiben. Kommt halt auch viel so Mails und so Zeugs dazu, was mehr...
Ein Podcast dann.
Ja, zum Beispiel. Was mehr Raum einnimmt, als ich dachte, aber was dazu gehört. Und Telefonate und Gespräche, aber sonst ist es sehr langweilig. Ich bin auf jeden Fall keine, die abends oder nachts arbeiten kann. Da bin ich dann irgendwie fertig und brauche dann irgendwie so Trash-TV zum Abschalten, zum Ausgleich oder sowas, womit ich mich einfach belohne. Also, dass ich so, ja, mir was Schönes koche oder so und dabei was schaue. Das ist auf jeden Fall sowas. Abends kommt die Belohnung.
Was schaust du?
Trash-TV viel.
Aber was?
Liebe ich, ja.
Aber welche Art von... Welche Sendungen?
Also gerne fast mit Liebe. Also ich finde immer so, dieses Grundkonzept, da ist eine Insel und da gehen dann ganz viele Menschen hin und machen Party und verlieben sich und betrügen sich. Und so finde ich grundsätzlich ein schönes Konzept. Ich mag zum Beispiel Sommerhaus der Stars nicht so gerne oder Rampensau, wenn da so viel gestritten wird und es so negativ ist. Also schon gerne sowas eher Schönes, lebensbejahend, das Positives. Und ich finde halt inzwischen auch so schön, dass diese Trash-TV-Welt immer größer wird und dass man dann kommt da mal wieder der Mike Heiter um die Ecke und man kennt so auch durch Social Media diese Welt und diese Verbindungen zwischen den Menschen, dass der was mit der hatte und der Streit mit ihr und bla und so, dass man da so, ja, diese Welt einen Teil hat an diesem Treiben. Finde ich schön.
Kennst du First Dates?
Ja, natürlich. Ja.
Magst du das?
Das ist was ich sehr oft gucke wegen Lesungen, weil vor Lesungen ist man immer im Hotelzimmer. Und genau diese Zeit, es geht meistens 19:30 los und ich glaube, es kommt 18 Uhr. Das ist was ich immer vor Lesungen geschaut habe, weil ich dann mache ich mich irgendwie fertig, überlege, was ich anziehe, lese nochmal durch, schreibe nochmal kurz auf, was ich lese, was ich so erzähle. Und da lief immer First Dates und deswegen ist das sowas, was voll mit meinen Lesungen zusammenhängt, First Dates zu schauen. Ich finde, dass sich das jetzt auch im Laufe meiner Lesereise auch entwickelt hat, dass es so ein bisschen offener geworden ist, finde ich. Interessantere Menschen da sind. Kann es sein?
Ich schaue immer nur, also es gibt so einen YouTube-Kanal von Sedo.
Ja.
Ich schaue immer nur seine
Reaktion.
Genau.
Ah, okay.
Und darum habe ich nicht so den Zeitverlauf der Sendung.
Okay.
Sondern nur die
Videos. Du kriegst nur die Highlights kommentiert.
Es sind schon die ganzen Dates, ja. Und er redet dazu. Aber auch sehr wertschätzend, das
okay.
mag ich.
Das finde ich immer problematisch, wenn es eben nicht wertschätzend
voll.
Ist. Und das finde ich an dem Format auch schön. Es ist nicht so ein Vorführen oder so. Es ist einfach so. Und dann musst du First Dates Hotel schauen.
Kannte ich nicht.
Ja, das ist also quasi, wie nennt sich das dann? Ein Ausläufer davon, genau. Und das ist dann eben nur in einem Hotel in, ich glaube, Kroatien oder Griechenland. Und dann sind da halt welche, die kommen da eine Woche hin und haben dann Zeit, dort mehrere Dates zu machen und Menschen kennenzulernen. Und irgendwie, da hat man halt dazu einerseits dieses Datige, aber man hat dann auch noch diese Urlaubsatmosphäre und auch diese Offenheit, dass die eben mehrere Leute kennenlernen, wenn es dann mit der einen nicht passt. Also das ist was ich extrem gerne gucke, was mir einfach gute Laune macht, wenn die da in so einem Hotel abhängen und ja, ist ja eigentlich das Schönste, oder? So Menschen kennenlernen. Und wenn es dann mal wirklich funkt, da freut man sich ja beim Zuschauen auch. Wobei es meistens nicht funkt, ne? Dieser Moment, wenn die dann zusammen in einem Zimmer sitzen und dann sagt die eine Person, nein, ich möchte dich nicht weiter kennenlernen. Und die andere sagt dann auch so, nein, ich möchte dich auch nicht weiter kennenlernen. Und man sieht genau in dem Blick, die wollte eigentlich schon.
Ja.
Das ist schon, das tut schon weh. Man freut sich halt schon immer, wenn es dann so beidseitig klappt und da der Funke überspringt, was ja nicht so oft passiert, wie es halt auch im echten Leben ist.
Voll. Und ich glaube, in der Kamera stehen und man das nicht gewohnt ist, dann ist das auch noch etwas, was das eher abträglich macht, dass da erstens mal man selbst ist und zweitens echte Verbindung entstehen kann.
Ja, voll. Ja, es ist mega die weirde Situation. Also ich weiß gar nicht, wie präsent das Kamerateam ist, aber ich hatte jetzt auch inzwischen so ein paar Drehs, wo man eben normal agieren soll, lauf ganz normal die Promenade entlang zwischen den Menschen. Ja, urpeilig, am Anfang einfach nur urpeilig und inzwischen macht mir das, ich bin richtig abgestumpft. Mir macht das gar nichts mehr aus, aber ich finde, es ist einfach, hab ein Date und dann sind da noch ein Kamerateam und sei ganz normal, dass es überhaupt geht, dass man dann Gespräch führt.
Voll, ja. Ich bin bei First Dates gab es mal einen Typen, der ist schon ziemlich betrunken gekommen. Und hat dann aber noch 7 Prosecco getrunken und hat immer gesagt, er braucht das, wer ist so nervös.
Oh nein.
Ja, das war ein gutes Date, zum Anschauen zumindest.
Ja.
Nein, das Date war für sich genommen leider nicht so gut.
Ach so, doch nicht.
Ja, also es war lustig zum Anschauen.
Ach so, okay, es war für dich ein gutes Date, aber für die nicht.
Ja.
Okay, ist auch dann zumindest für eine Person ein schönes Date gewesen. Ja.
Und Reaction-Videos schaust du nicht?
Nee, irgendwie. Ich mag auch zum Beispiel das lieber ungefiltert zu schauen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, Podcast, den ich gerne gehört habe, jetzt gerade bin manchmal in Podcast-Phasen, wo ich Podcast höre und wenn ich viel schreibe, höre ich vor allem Musik, weil ich dann auch beim Musikhören mir halt Gedanken mache. Aber wenn ich Podcast höre, höre ich zum Beispiel auch gerne so Trash-TV-Podcasts, Und da gibt es zum Beispiel Niemand muss ein Promi sein, da reden die halt viel auch. Oder inzwischen manchmal viel über Trash-TV und ich möchte dann die Passagen nicht hören, wenn die über Folgen sprechen, die ich noch nicht gehört habe. Wobei bei Reaction-Videos ist es ja anders. Da sieht man ja dann auch das, über das die sprechen. Ich glaube, im Nachhinein vielleicht schaue ich mir das gern ein, aber nicht so wie bei dir, dass du die Folge noch nicht geschaut hast und nur das Reaction-Video schaust. Weiß nicht.
Genau, aber man schaut sie dann quasi parallel gemeinsam mit...
Man schaut mit jemandem zusammen.
...mit dem YouTuber.
Ja, und du magst daran, dass die Kommentare sehr lustig sind oder
nein,
einfach dieses Zusammenschauen?
Ja, dieses Zusammenschauen und ich... Wenn ich mit anderen schaue, pausiere ich auch ständig und wir reden drüber, was da passiert und wie wir das einschätzen und wie wir uns da jetzt verhalten würden.
Okay.
Und das ist, wenn ich alleine schaue, liebe ich das, weil ich dann auch mit mir selber in den leeren Raum reinrede und er pausiert auch und sagt dann, was er sich denkt und das mag ich.
Okay, also wirklich auch so ein bisschen analysierend und so.
Ja, oder kurz mal innehalten, wie lustig oder schön oder wie weird das gerade ist, so dass das nicht nur vorbeigeht, sondern dass man das so
nochmal... Ja, und schöne Situationen auch feiert und nicht einfach, ja, verstehe ich. Vielleicht mache ich das auch mal. Gib dem mal. Ich habe dem, glaube ich, noch nie so eine Chance gegeben. Aber da braucht man halt auch jemand, mit dem man sich dann wohlfühlt, mit dem man das schaut, ne?
Du meinst jetzt zu Hause oder... Einen YouTuber.
Auch ein YouTuber, beides.
Voll. Das war mein Ding immer. Ich mag das eigentlich nicht, weil die meisten nicht so nette Menschen sind.
Ich mag das gar nicht, wenn das so aus einer überheblichen Perspektive oder ich gucke auch nicht ironisch Trash-TV oder so. Also das mag ich nicht, wenn man sich so erhebt oder lustig macht. Also deswegen sind, ich glaube, und da gibt es eben auch viele Reaction-Videos, die einfach aus dieser Perspektive das schauen. So wie Frauentausch schauen und sich dann drüber lustig machen, wie dumm die sind, das ist scheiße.
Ja. Mich hat erst mal gefragt, was würdest du machen, wenn du quasi von null anfangen müsstest und ich habe gesagt, ich würde Reaction-Videos machen.
Ja?
Ich stell's mal cool vor.
Und wieso machst du es nicht? Mach's doch.
Ja. Mein Thema ist so, also ich bin ja Journalist und ein Teil ich verstehe mich nicht in der Öffentlichkeit, aber ich lasse halt gewisse Teile meiner Persönlichkeit privat sein, weil das gut ist, weil das als öffentliche Person, wie du wahrgenommen wirst, hat halt wenig Raum, dass man so als komplexe Person wahrgenommen wird und darum lasse ich so nicht so seriöse Seiten von mir zu Hause oder hinter der Kamera und ich glaube, es wird nicht gut zusammenpassen, ja, vielleicht, wenn man es seriös und wertschätzend macht.
Vielleicht was, was man ausprobiert, aber ich bin halt einfach aus genau Gegenteil. Gehe mit allem raus, bin super ehrlich, aber gar nicht, ich glaube gar nicht, weil ich das so toll finde, sondern weil es einfach für mich am energieeffizientesten ist, wenn ich mich nicht entscheide, was ich nach außen gebe und was ich nicht nach außen gebe. Und wenn ich einfach auch nicht verstellmäßig, aber einfach immer so keine Ahnung, sag, was mich beschäftigt und so weiter. So, dann draußen. Aber ich kenne halt voll viele KollegInnen, die auch dieses haben, vor allem die noch mehr in der Öffentlichkeit stehen als ich, dass sie sagen, nee, privat ist privat und das ist total wichtig für mich. Ich glaube, so bekannt bin ich einfach nicht, dass ich diese Entscheidung treffe. Aber ich glaube, ich bin auch eine, zum Beispiel, wenn ich jetzt mir das ausmale, und ich male mir, wie gesagt, sehr viele Sachen aus, aber wenn ich mir zum Beispiel ausmale, ich habe einen Partner, den ich liebe und den ich jetzt irgendwie kennengelernt habe und dann habe ich das Bedürfnis, das aber auch nicht geheim zu halten. So, vielleicht auch, weil ich mich selbst dann auch nicht so wichtig nehme und denke, das ist auch, sowas geht auch vorüber und es ist alles nicht so, ist alles irgendwie ein bisschen mehr oder weniger egal, sowieso, aber auch, weil ich irgendwie, ja, mich dann freue und es gern zeige, wenn ich mich freue und gern zeige, wenn ich traurig bin und oder das nicht verstecken kann, möchte.
Spannend. Ich denke so, finde ich es auch interessant, dass du zum Beispiel über deine Eltern sprichst, so in einem Mikro. Mein Ding ist immer, ich mache das nie. Ich denke mir immer, die können dann, die haben nicht ein Mikro, wo sie jetzt ihre Position reinreden können.
Ja, das ist auf jeden Fall was ich auch gefragt habe, ob es okay ist. Zum Beispiel beim Hotel Matze, da kam es eben dazu, dass ich das erste Mal sehr offen über meine familiäre Situation und meine Eltern gesprochen habe. Und dann habe ich dann auch mit Matze Hiescher nochmal darüber gesprochen und eben auch meinen Eltern diesen Ausschnitt gezeigt und sie gefragt, ob das in Ordnung ist. Cool. Weil das ist ja nicht nur, ich kann nicht einfach was über die erzählen und sagen, ja, das ist meine Entscheidung, ich erzähle das. Und die sind da sehr entspannt zum Glück. Hm. Aber das ist auf jeden Fall was, was man nicht einfach nur für sich entscheiden kann, wenn andere einbezogen sind. Das ist natürlich was, was man dann da mit denen auch abstimmen muss.
Ich habe eine Idee, bei deinem nächsten Wien-Besuch stellen wir das Studio ein bisschen um und wir schauen auf der LED-Wall Trash-TV und
kommentieren. Also ich wäre dabei.
Fast.
Schaust du Trash-TV denn?
Also ich habe mit meiner Ex-Freundin viel geschaut, weil die das gerne mochte.
Ja.
Und bin ein bisschen reingekommen. Also ich schaue selber wirklich nur First Dates auf YouTube. Okay.
Aber das ist ja eigentlich kein Trash. Es ist trashig, aber kein Trash-Trash.
Also, was ist dann die Definition von Trash?
Weiß nicht, das ist noch so.
Es ist Reality-TV, ja. Was ist denn Trash-TV?
Das ist die Definition. Ich glaube, dass es inzwischen einfach so eine richtige Trash-TV-Welt gibt mit diesen Leuten, die man kennt. Also das sind Leute, die wollen jetzt Karriere als die bei First Dates. Das sind ja wirklich einfach normale Menschen, die einen normalen Beruf nachgehen und so. Und ich glaube, dieses Trash-TV ist ja inzwischen so wirklich so ein richtiges ein Job. Du sagst, es ist ja eine bewusste Entscheidung, wenn ich sage, ich gehe zu Love Island, dann ist es ja fast in 90% der Fälle, okay, jetzt hier startet meine Trash-TV-Karriere. Und das ist so einfach nochmal so eine ganze Welt neben Serien und anderen Formaten. Toll.
Ich werde mich gehen.
Ja, fang da mal an. Ich glaube, meine These ist ja, wenn man damit anfängt, kommt man nicht mehr raus. Ich bin inzwischen wirklich sogar, also es gibt ja Forsthaus Rampensau, kommt ja aus Österreich, ne? Ich habe jetzt die deutsche Variante geschaut. Und dann dachte ich, ja, ich habe irgendwann, ist man dann auch so leer geschaut oder es gibt auch manchmal so Sommerlochphasen, wo einfach nicht so viel rauskommt. Und dann habe ich mir einfach auch mal Forsthaus Rampensau Österreich angeschaut, wo ich leider gar nicht so viele Menschen kannte. Aber es ist auch toll. Das ist so richtig nochmal ein bisschen, härter als das deutsche Forsthaus Rampensau.
Aber auch sehr negativ, oder?
Sehr negativ auch. So. Aber das ist eben das, wo ich dir empfehlen würde, eher in diese Liebesrichtung zu gehen. So, ich glaube, so ein guter Start ist so Ex on the Beach oder Are You the One? Einfach schönes Format. Are You the One? Da suchen die sich.
Geht nicht.
Und dann gibt's eben dann inzwischen oh Gott, es ist schwierig, wenn du darüber anfängst zu sprechen, dann höre ich nicht mehr auf. Aber es ist halt so schön, dass es dann so, auch diese VIP-Editions inzwischen gibt. Es gibt Are You the One mit normalen und dann Are You The One VIP, wo halt dann eben Leute sind, die schon beim normalen Are You The One waren oder bei Ex on the Beach und es gibt da halt jetzt so viel Ausläufer. Wie gesagt, die Welt wird immer größer und und das ist schön. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass ich ein sehr einsames Leben habe und dann das Gefühl habe, dass ich da so ein bisschen mich mit denen verliebe. Sind halt auch immer echt gute Persönlichkeiten dabei. Zum Beispiel Mike Heiter, der dann auch so, mit dem so den Weg zu gehen und der immer bekannter wird und der einfach so ein Typ ist, der Sachen raushaut, die extrem gut sind. Einfach, der sagt einfach gute Sachen. Ist einfach ein cooler Mensch, der gute Zitate raushaut.
Würdest du ihn gerne in echt kennenlernen?
Nee.
Warum?
Weiß nicht. Ich glaube, das ist dann auch, ich glaube, das ist immer gut, wenn man die Menschen, die man irgendwie in irgendeiner Weise bewundert, jetzt nicht in echt kennenlernt. Meistens ist das gut, meistens ist es nicht so schön, die dann kennenzulernen.
Bei mir war es heute schon schön.
Oh, ja. Das freut mich.
Ist nicht schief gegangen. Caro, zum Ende kannst du uns noch, wenn man deine Bücher gerne mag, 3 Bücher empfehlen, die man dann wahrscheinlich auch mögen wird?
Ja, gerne. Also ich glaube, wenn man so, ich nenne jetzt 3 Gegenwartstexte. Caleb Erdmann, Wir sind Pioniere, fand ich richtig gut. Es ist komplett klein geschrieben, ohne Punkt und Komma. Es ist so eine Dreiecksbeziehung, die geschildert wird und in die man sofort reingezogen wird, die auch sowas ganz Unmittelbares hat. Ich glaube, wenn man meine Bücher auch mag, dann oder die mich auch zum Erzählen ermutigt haben oder diesen Wunsch entstehen lassen haben, so eine Figur wie Tilda oder Ida zu erschaffen, war Angelika Klüssendorf, Das Mädchen. Das sind eben so, oder Ach so, drei.
Ja, okay. Du kannst sagen, mehr oder weniger, wie du magst.
Ja, da sind eben auch, oder Alina Bronskis Scherbenpark, Julie C.'s Spieltrieb, das sind auch so junge Heldinnen, die so eine Ambivalenz in sich tragen, die auf den ersten Blick so ganz hart, brutal, berechnet wirken und auf den zweiten Blick eben auch so was ganz Zartes, Verträumtes, Liebevolles haben, was sie sich nicht so trauen zu offenbaren oder nicht so offenbaren dürfen. Und das war auch so ein Wunsch, so eine ambivalente Heldin zu zeichnen. Deswegen die. Und jetzt was ganz Aktuelles, gerade ist von Kurt Brödel Klapper rausgekommen.
Klapper?
Klapper, ja. Das ist die Geschichte von Klapper und Bär. Und das ist auch so was ganz Lustiges, Trauriges. Ich glaube, dieses, wenn man das von 22 Bahn und Windstärke 17 mag, dass es so traurig ist und auch so schön und lustig und eben, dass es eben auch traurig und lustig zugleich sein kann, dann auf jeden Fall Klapper. Und dann empfehle ich auch noch von, wenn ich schon in Österreich bin, von Jacqueline Scheiber, 3,30 Meter, was auch jetzt gerade rausgekommen ist und was auch eine ganz leise und sehr emotionale Geschichte ist, die mich sehr berührt hat.
Konntest du schon lesen?
Ja, ich durfte es vorab lesen und wurde eben gefragt, ob ich einen Blurb schreibe. Und da habe ich immer ein bisschen Angst, dass ich dann reinlese und es irgendwie doof finde. Und bei den beiden Texten war es zum Glück so, dass ich dachte, geil, voll schön, dass da mein Name hinten drauf steht, weil das empfehle ich gerne weiter. Und dann würde ich auch gerne noch von Timon Kalkajaita die Geschichte eines einfachen Mannes empfehlen. Ist einfach urlustig.
Mhm. Dankeschön.
Und wenn man jetzt noch ein Buch empfehlen kann, das waren jetzt nur Gegenwartstexte, dann würde ich noch einen alten Text von Wilhelm Raabe empfehlen, die Akten des Vogelsangs. Einfach ein geiler Text, der irgendwie gar nicht so viel Beachtung bekommen hat und der sehr dicht ist und der mich sehr geprägt hat und den ich einfach geil fand.
Ich kann es gerne noch weitermachen, wenn du magst.
Nee, jetzt höre ich auf.
Am Ende versuche ich auch immer, meine Gäste zu fragen, was ein Medium ist, mit dem sie sich über die Welt informieren. Eine Zeitung, Online-Medium oder eine Radiosendung, TV. Informierst du dich über die Welt? Wenn ja, wie?
Ich glaube, was ich am liebsten mag, ist so Nachrichten und MoMA. Morgenmagazin auf ARD, ZDF. Gucke ich gerne, um einfach zu wissen, was gerade abgeht. Aber es ist inzwischen, ich hatte vorher nicht lineares Fernsehen, das habe ich jetzt neu in Kiel, habe ich jetzt einen Fernseher und ich mag das am liebsten. Auch Tagesschau inzwischen läuft bei mir einfach immer und sonst vor allem Smartphone einfach. Man ist ja ständig am Handy und ja, schaut, was abgeht. Zeitung inzwischen eben auch oft, wenn ich unterwegs bin und es in Hotels ja oft einfach geht, dass man die sich mitnimmt, mag ich auch gerne. Zum Beispiel die Zeit lese ich immer mal wieder gerne, weil man da eben auch so nicht so nachrichtenmäßig unbedingt immer, sondern wirklich auch deepdived in Themen, mit denen man noch nicht so viele Berührungspunkte hatte und die man dann doch interessanter findet, als man dachte.
Und einen Creator oder eine Creatorin, die du noch empfehlen möchtest, kann sein Insta, TikTok, kann sein Podcast, YouTube, whatever.
Das ist jetzt schwierig, weil ich kann das nie so abrufen, wenn dann die Frage kommt. Und dann möchte man ja auch jemanden supporten. Der ist auch. Ich überlege jetzt einfach kurz.
Bitte.
Also wen ich zuletzt entdeckt habe und urlustig fand, war, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht, aber sie heißt Leonie Sun. Leo immer anders, wird es am Wort, in einem Wort. Die ist einfach sehr lustig, aber haut dann auch wieder immer wieder ernste Sachen raus. Und ich kann es gar nicht beschreiben, die hat halt immer dieses, die verstellt ihre Stimme und sagt dann immer so, hey Leute, und trinkt dann so Latte Macchiato und ist einfach so, hat so richtig, ich glaube, man sagt Funny Bones, aber so richtig krass. Und dann haut sie wieder was über, weiß nicht, mentale Gesundheit oder so raus. Und die war so zuletzt eine, auf die ich gestoßen bin und wo ich dachte, oh mein Gott, bist du lustig? Und wo ich dann auch dachte, oh Gott, ich muss dir schreiben, wie lustig sie ist. Die ist sehr lustig.
Hast du geschrieben?
Ja, natürlich. Das ist ja das Schöne auch inzwischen, dass man manchmal so Leute anschreiben kann, die man cool findet und dass die dann reagieren, weil man eben auch ein bisschen, ja, weil man nicht unbekannt ist und dass man sich dann mit denen austauschen kann und vielleicht auch Freundschaften entwickelt, finde ich voll cool.
Cool, ist das schon passiert?
Ja, doch. immer wieder, ja doch, voll viel sogar. Mhm, ich habe jetzt hatte wie gesagt immer Schwierigkeiten, Freunde zu finden, FreundInnen. Und jetzt habe ich so über Instagram auch echt ein paar Leute kennengelernt, die dann auch zu meinen Lesungen kamen und wo jetzt irgendwie so Freundschaften entstanden sind, die sehr tief sind. Man sieht sich nicht oft, man hat aber irgendwie sofort so Gemeinsamkeiten erspürt.
Und sie sind dann durch deine Bücher eh up to date, was so bei dir los ist.
Ja, also auch, dass sie irgendwie Leute irgendwie meine Bücher gelesen haben, die ich eben kannte, diese Menschen, kenne ich und habe sie irgendwie auch bewundert für das, was sie taten. Und dass Leute mir dann schreiben, hey, sie mochten meine Bücher. Und dann schreibe ich zurück, hey, ich bin auch Fan. Und dann hat man ja schon kennt man sich ja schon über sein Schaffen so ein bisschen und lernt sich dann eben auch persönlicher kennen. Hm.
Ich habe das mal bei einer Musikerin, bei der Violetta Parisini, die mittlerweile auch eine liebe Freundin geworden ist, der habe ich geschrieben, also ich habe gemerkt, dass sie meinen Podcast hört. Dann habe ich ihr geschrieben, ich liebe deine Musik und ich bin mir sicher, dass wir uns mögen, weil man kennt sie durch ihre Musik und sie kennt mich durch meinen Podcast und wenn man das mag, dann mag man sich auch so.
Ja, voll.
Und wir haben uns gemocht.
Ach, schön. Ja, ist doch voll cool.
Passt, liebe Caro, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gern, hat Spaß gemacht. Danke auch für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Was nehme ich mir mit? Erstens, Menschen zu beobachten hilft. Wer eher ruhig ist oder eine introvertierte Persönlichkeit hat und sich in Gruppen eher zurückhält, der ist oft viel besser darin, andere Menschen zu beobachten und sie dann später auch zu beschreiben. Das kann, vor allem wenn man ein Buch schreiben möchte, einen Roman, eine totale Superpower sein, um dann später authentische Figuren zu erschaffen, so wie Caroline das in ihren Büchern gelingt. Zweitens, schreiben, um sich selbst zu finden. Kreatives Schreiben kann ein Weg sein, sich mit sich selbst zu beschäftigen und einen Sinn für das eigene Leben zu finden. Caro hat erzählt, dass sie sich nie irgendwo richtig zu Hause gefunden hat und dass sie mit dem Schreiben jetzt eine Heimat für sich gefunden hat. Und dann ist ganz egal, wo sie gerade ist, wenn sie am Schreiben ist, dann ist sie zu Hause und das finde ich wunderschön. Drittens, die eigenen Wünsche einfach offen und ehrlich aussprechen. Ich bewundere Caro total dafür, wie sehr sie zu ihren Wünschen, Träumen und Gefühlen steht. Sie sitzt sich da einfach her in einem Podcast, da wird gefilmt und sie sagt einfach ganz ehrlich, was sie sich denkt und was sie fühlt und schaut nicht so sehr darauf, ob das jetzt vielleicht irgendjemand anderer komisch findet. Ich glaube, dass das einer der Schlüssel zu einem geglückten Leben ist, dass man einfach zu sich steht und so ist, wie man halt ist und Leute, die das stört, die gehen dann weg und andere Leute, die einen super finden, so wie man ist, werden dann erst angezogen. Das macht uns zwar verletzlich, aber das Leben potenziell viel, viel schöner und reichhaltiger.
Hier ist Peter, euer Hörer des Monats. Ich darf jetzt das Outro machen, vielleicht noch ein paar Worte zu mir, warum ich denn so gerne Erklär mir die Welt höre. Ich finde das immer sehr spannend, weil man einfach zu verschiedensten Themen Informationen bekommt, auch aus verschiedenen Sichtweisen, die vielleicht neu sind oder wie zum Beispiel ich, wo ich mir gedacht habe, ach, das hört mich überhaupt nicht das Thema. Ich mir es dann aber doch angehört habe und dachte, das ist eigentlich schon spannend. Man muss ja nicht immer der gleichen Meinung sein, die Gäste von Andreas haben, aber ist auf alle Fälle lehrreich und interessant. Was ich mir so noch ein bisschen mehr wünschen würde, ich bin Unternehmensberater, vielleicht ein bisschen mehr Themen auch zur Wirtschaft. Die betrifft uns ja alle vom Baby bis zur Pension. Also einfach ein umfassendes Thema, könnte man vielleicht auch ein bisschen mehr dazu beisteuern. Jetzt darf ich beisteuern die tollen Leute aus dem Team von Andreas. Die Valentina Pfadner und der Thomas Penkmann leisten ja riesige Arbeit für den Andreas als Mitarbeiterin und Mitarbeiter. Kamera und Videoschnitt macht Alexander Kuhmann von Domotion. Den Audioschnitt erledigt der Dominik Lanterdinger von Audiofunnel. Diese wichtige Vermarktung erledigt die Therese Iljasch und der Stefan Lasnik von Missing Link. Danke allen Unternehmern, die schon eine Werbung im Podcast Erklär mir die Welt geschaltet haben. Ganz, ganz wichtig, macht das auch weiterhin. Und viele neue Unternehmerinnen und Unternehmer, steuert bitte auch was dazu bei. Man kann auch als kleines Unternehmen etwas beisteuern zwischen 1.000 und 2.500 Euro. Ganz einfach, direkt auf erklärmir.at/werbung dort eine Werbung buchen. Oder, wie schon vorher gesagt, die liebe Therese und den Stefan von Missing Link kontaktieren. Danke an alle Unterstützer und Unterstützerinnen. Das ist ja auch eine tolle Möglichkeit. Ihr könnt ja mit einem Jahresbeitrag Erklär mir die Welt unterstützen. Ich mache das auch. Keine große Sache, kann man sich auch schneller mal leisten. Hilft enorm. Wie immer darf ich auch, wie auch alle anderen Hörerinnen des Monats, eine Lieblingsserie, also eine Lieblingspodcast von mir empfehlen. Das ist Podcast 295, Erklär mir das Bundesheer. Leider sehr wichtig in Zeiten wie diesen und das erklärt der Franz Stefan Gadi sehr interessant und auch durchaus sehr kritisch. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt dran. Viel Spaß.